Einen wunderschönen guten Morgen. Danke sehr. Ich begrüße euch herzlich zu einem Gottesdienst, bei dem wir Gemeinschaft haben werden, bei dem wir Gott begegnen werden, ihn besser kennenlernen. Es ist richtig gut, dass du hier bist. Auch wenn du zum ersten Mal da bist, dann darfst du dir später so eine Überraschungstüte da vorne im Eingangsbereich abholen. Und wenn du schon mehrfach da bist, dann ist dir bestimmt aufgefallen, heute ist ein bisschen was anders. Allein so, wenn mein Raum reinkommt, was ist euch aufgefallen? Die Hälfte fehlt, ja. Ich habe mir nämlich sagen lassen, so kurz vor Jahresende kommen nicht so viele Leute, aber ich mag das nicht, wenn man so im ganzen Raum verteilt ist. Deswegen habe ich mir einfach mal erlaubt, die letzten drei Reihen zu klauen. Es hat aber auch noch einen anderen Grund außer meinem persönlichen Geschmack, und zwar ist heute Zeugnisgottesdienst. Und Zeugnisgottesdienst ist sowas, da teilt man sehr persönliche Dinge von dem, was man mit Gott erlebt hat. Und ich dachte, wie kann man die Atmosphäre heute so familiär wie möglich gestalten? Und was mir eingefallen ist, ist die letzten drei Reihen wegnehmen und hier am Rand so ein bisschen zur Seite schieben. Ich weiß nicht, ob es wirklich einen Effekt hat. Wir werden es währenddessen sehen. Wow, vielen Dank. Und ich darf ankündigen, nächsten Sonntag ist Brunch-Gottesdienst. Das heißt, wir werden schon um 9.30 Uhr starten und jeder darf irgendwas... Übernächsten. Alles klar, übernächsten. Ist Brunch-Gottesdienst und jeder darf irgendwas mitbringen um 9.30 Uhr und wir werden gemeinsam ein bisschen brunchen und dann wird es darum gehen, was im folgenden Jahr so unsere Ziele als Gemeinde sind. Ihr dürft gespannt sein, das wird, glaube ich, echt cool. Und ja, wir werden jetzt eine Lobpreiszeit haben und ich kann euch schon vorwarnen, nicht nur die Lobpreiszeit wird heute eine Zeit sein, wo ihr aktiv sein dürft, sondern während des ganzen Gottesdienstes werden immer wieder Teile kommen, wo auch ihr euch einbringen dürft, wo ihr gefordert seid. Seid einfach schon mal gespannt, noch während der Lobpreiszeit. Gott sehnt sich so sehr danach, dass wir wirklich uns aktiv ihm hingeben. Und ich war heute sehr berührt von der Losung, die möchte ich euch mal vorlesen, die aus dem Neuen Testament. Dem, der euch vor dem Straucheln behütet, kann euch auch untadelig hinstellen, vor das Angesicht seiner Herrlichkeit mit Freuden. Dem alleinigen Gott, unserem Heiland, durch unseren Herrn Jesus Christus, sei Ehre und Majestät und Kraft und Macht vor aller Zeit, jetzt und alle Ewigkeit. Mich hat angesprochen, dieses Gott kann uns untadelig vor ihn hinstellen. Er ist derjenige, der uns wirklich reinwaschen kann, dass wir vor ihm stehen können und einfach nur genießen können, weil wir uns nicht schlecht fühlen müssen vor ihm. Er ist derjenige, der uns reinwaschen kann von allem, was uns trennt von ihm. Ich ermutige euch, wenn irgendwas heute Morgen vorgefallen ist oder die letzten Tage, lasst euch reinwaschen jetzt in dieser Zeit vor ihm. Und dann das, was in dem Vers folgt, weil er uns eben reinwäscht, können wir ihn anbeten, können seine Kraft, seine Macht sehen und können ihm das alles zurufen, dass er das hat. Und das fühlt sich einfach gut an. Und freut sein Herz auch extrem. Deswegen lasst uns da reinstarten. Danke euch, dass ihr uns da leitet. Okay. Ja, Jesus, wir danken dir. Du bist wirklich gut zu uns. Und du hast wunderbare Dinge in unserem Leben getan. Du hast immer wieder gezeigt, dass du uns nicht alleine lässt. Und wir danken dir dafür. Wir danken dir auch, dass wir heute noch mehr davon hören dürfen. Du bist wirklich gut. Amen. Die Leute, die die Kollekte einsammeln, dürfen gerne mal nach vorne kommen. Super, es gibt sie sogar. genau, wir möchten gerne Geld einsammeln. Allerdings, wenn du damit nichts anfangen kannst, was ich gleich sage, dann lass einfach den Eimer an dir vorübergehen. Und zwar sammeln wir Geld für diese Gemeinde, dafür, dass wir hier Reich Gottes bauen können, für so Investitionen wie das Gebäude hier oder dass Menschen Vollzeit sich ins Reich Gottes investieren können. Und wenn du Freude daran hast, die Gemeinde zu unterstützen, darfst du gerne was in den weißen Eimer reintun, der gleich an dir vorbeigeht. Ich sag währenddessen schon mal ein bisschen was über das, was wir gleich vorhaben, Zeugnisse geben. Und zwar Zeugnisse geben, warum machen wir das eigentlich? Warum erzählen wir von Dingen, die Gott in unserem Leben getan hat? Also ein Grund könnte sein, dass wir uns ein bisschen besser kennenlernen. Ich glaube aber, das ist nur ein schöner Nebeneffekt. Was meine Meinung ist, warum wir das machen, was auch meine Erfahrung ist, was Zeugnisse von anderen Menschen in meinem Leben bewirken, ist, ich bekomme Bewunderung für Gott. Teilweise löst es bei anderen Menschen, wenn ich meine Zeugnisse erzähle, mehr Bewunderung für ihn aus als bei mir selber, weil es dann so gebündelt ist, was Gott irgendwie, oh, er hatte schon von Anfang an einen Plan, am Schluss hat dieser Plan sich voll durchgesetzt und Gott hatte doch wieder recht. Das ist oft dieser Moment, wenn wir Zeugnis hören, denken wir so, ah ja, da hatte Gott auch wieder recht und da hat er wieder sein Wort gehalten. Also wir lernen, wie groß Gott ist. Dann ich, wenn ich ein Zeugnis erzähle, gebe Gott auch damit die Ehre. So wie wenn ich singe, du bist groß, dann gebe ich jetzt auch Zeugnis in gewisser Maßen darüber, dass Gott gut ist. Wir können es durch Lieder tun, wir können es eben auch dadurch tun, dass wir Geschichten erzählen darüber, was Gott in unserem Leben getan hat. Und deswegen, wir beschönigen diese Geschichten auch nicht und nehmen Dinge raus, die irgendwie besonders hart waren, sondern diese Dinge gehören dazu. Wir müssen auch nicht Zeugnisse größer machen. Wenn ich zum Beispiel für jemanden gebetet habe und die Schmerzen wurden weniger, muss ich nicht sagen, derjenige wurde komplett geheilt und alles war weg, weil es gibt Gott keine Ehre, dass ich eigentlich Halbwahrheiten erzähle, sondern wir versuchen wirklich, die Situation so wiederzugeben, wie sie passiert sind, um Gott Ehre zu geben und um zu zeigen, wie er wirklich ist. Ich finde, in Zeugnissen, in Lebensberichten, sieht man oft die Handschrift von Gott. Also irgendwie so ein Stück Charakter von ihm. Wie ist er wirklich? Und genau, damit wollen wir jetzt anfangen. Und ich möchte noch mal kurz beten vorher. Vater, wir laden dich ein, wirklich jetzt zu wirken. Wir bitten dich, dass du die Worte von denjenigen, die jetzt sprechen, dass du sie führst, dass du alle Aufregung wegnimmst und dass du echt Erkenntnis in unsere Herzen schenkst darüber, wie du bist, was deine Handschrift ist, wie dein Charakter ist. Komm, Heiliger Geist, und wirke jetzt an unseren Herzen und ermutige uns für unseren Alltag, für unser Glaubensleben, für unsere Beziehung mit dir. Sprich genau in unser Leben hinein. Amen. Und die Britta, die möchte gerne anfangen. Oh, ein Geschenk für mich. Britta, was hast du mit Gott erlebt?
Ich habe so viel mit Gott erlebt, dass es für mich jetzt mega, mega schwierig ist, mir wirklich eine Sache rauszusuchen. Und ja, ich hatte ja auf dem Herzen, über Prophetie zu sprechen. Und das werde ich jetzt auch versuchen. Und zwar, als so vor anderthalb Jahren hier in der Gemeinde irgendwie so ein Thema auf uns zugekommen ist, was Heilung betrifft. Ja, da habe ich Gott gesucht. Ich habe viele Seminare besucht und irgendwie ist das Thema Prophetie sehr stark in mir geworden. Und ich habe dann vor einem guten Jahr ein Seminar von François Boutès besucht und das hat mich voll angesprochen. Also ich mach's kurz, ich habe diese Gabe. Das hat Gott mir gezeigt, einfach so wie ich bin. Und ja, dann habe ich auch angefangen, das auszuleben und habe gesagt, okay, Herr, dann möchte ich mich da auch gebrauchen lassen. Und ich habe Bilder und Eindrücke bekommen und ich habe das den Menschen dann weitergegeben. Und ja, es ist dann halt schon stark, wenn mehrere Leute, die wirklich zwischen Leben und Tod stehen, wenn ich sie segnen kann und das wirklich im Glauben in Anspruch nehmen kann, was Gott ihnen zuspricht. Da habe ich Gott ganz, ganz stark erlebt und eine ganz neue tiefe Beziehung zu ihnen erlebt. Aber was mir total wichtig ist zu sagen, dass ich Gott im Leben anderer Menschen erlebt habe, sehr, sehr viele Wunder, Heilungswunder. Aber natürlich bin ich ja auch da. Also ich brauche ja Gott auch irgendwie. Und bei mir gab es sehr, sehr viele Baustellen, sehr viel Zerbruch in meinem Leben. Und ich habe halt so gemerkt, Herr, ich brauche auch was von dir. Und Anfang dieses Jahres hat Gott mir das Thema in Gedanken gegeben, beschäftige dich mit Herrlichkeit und mit Petrus. So, da habe ich gesagt, nee, Herr, mit Petrus nicht. Du kannst mir eine Ruth geben, so eine ausgeglichene Persönlichkeit oder so eine Maria, das strebe ich nach, ne? Weil ich bin selber so ein Mensch irgendwie, der auf allen Hochzeiten tanzt und innerlich vielleicht unruhig. Und da habe ich gesagt, bleib mir mit Petrus fern. Der ist so chaotisch und stressig, das muss ich gar nicht haben. Und ich habe das wirklich immer wieder weggeschoben. Und Petrus kam bei Burning Hearts, er kam beim Royal Ranger Camp. Jeder Abend war Petrus angesagt. Und ich so, ja, okay. Aber ich habe es echt noch lange vor mir hergeschoben. Und ja, dann irgendwann habe ich das halt zugelassen und habe gesagt, Herr, ist schon okay, ja, ich erkenne auch den Zerbruch in meinem Leben, ich erkenne, was das mit mir gemacht hat und wie ich immer wieder unten gelandet bin. Und obwohl ich so viele Wunder im Leben anderer Menschen erlebt habe, bin ich selber letztes Jahr immer tiefer in einen Burnout und in eine Depression gerutscht. Das sieht man mir nicht an, weil ich das mit mir selber rumtrage, aber ich bin da immer tiefer so reingefallen. Und ja, Gott hat mir dann halt einfach gezeigt, dass ein Weg ist, da mit umzugehen, Dank zu opfern. Und mir ist das ganz wichtig geworden, dass wenn Gott ein Wunder getan hat, wenn er sich bestätigt hat, dass ich gedankt habe. Ich konnte nicht danken, sondern ich habe ihm auch gesagt, Herr, schenk mir, dass ich danken kann. Ich hatte dieses Gefühl dafür nicht, aber ich wusste, dass er gut ist. Und da bin ich auch Schritte mit ihm gegangen. Naja, und dann habe ich letztes Jahr eine Hausgruppe angefangen. Petrus wirft dein Netz nochmal aus. Das war irgendwie ein Lebenstraum, dass ich selber auch meine Hausgruppe machen darf. Ich habe letztes Jahr Poetries vorgetragen. War irgendwie auch von mir so ein Traum, dass ich mich da so ein bisschen verwirklichen kann. Und ja, Weihnachten war ich mit meinem Mann da in der Kirche. Und er fragte mich, willst du mit in die Kirche reinkommen, wo dieser Holzschnitzer ist? Und ich so, du weißt, das wird teuer für dich. Das wird sehr teuer. Ich liebe diese Krippenfiguren und dann noch aus Israel. Naja, und dann habe ich das hier gesehen und ich habe halt Petrus da drin gesehen. Meine Tochter sagte, ist Jesus, aber ich kann auch Petrus drin sehen. Ich habe diese Figur gesehen und das war, als ob aus dem Himmel so ein Augenzwinkern auf mich kommt, ne? Und ich so, ja, Jesus, ich weiß, du hast den Zerbruch meines Lebens geheilt. Ich habe die Geschichte mit Petrus verstanden, alles gut. Ich habe mich voll verliebt in diese Holzfigur. Die ist so teuer, das ging nicht. Dann habe ich gesagt, okay, Herr, du schenkst sie mir. Entweder kriege ich Weihnachten und Geburtstag das Geld zusammen oder ich danke dir, dass ich es loslassen darf. Ich habe im letzten Jahr richtig gelernt, Gott zu danken für Sachen, die ich nicht bekomme. Herr, das bekomme ich nicht. Ich danke dir, du bist gut. Und ja, ich habe diese Figur dann auch tatsächlich vergessen. Weihnachten war ein bisschen chaotisch bei uns, sehr viel hin und her. Und ich habe mich sehr darauf fokussiert, meinen Kindern die richtigen Geschenke zu machen und so. Ich habe das überhaupt nicht gemerkt, dass ich ja noch gar nichts bekommen hatte irgendwie. Und ganz zum Schluss meinte dann mein Mann und Katharina so zu mir, Mama, du bekommst aber auch was. Und ich, ach echt? Und ja, dann habe ich mein Geschenk ausgepackt und dann war das da drin. Ne? Und das hat mich einfach so voll berührt, weil ich halt einfach gemerkt habe, Britta, ich gebe dir nicht nur ein Thema mit auf den Weg, ich rede nicht nur mit dir, ich habe dich so lieb, du bist es mir wert, natürlich schenke ich dir das. Das hat mir irgendwie so, ich weiß nicht, ich habe auch angefangen zu weinen, ich möchte einfach Gott die Ehre geben, dass egal wie meine Gefühle oder Gedanken sind, Gott ist gut, das bete ich immer, Gott ist gut und Gott ist groß. Und zum Ende möchte ich noch ja, etwas weitergeben, um was Joe mich gebeten hat. Das hat mich sehr, sehr geehrt. Er hat ein Gedicht von mir in der Gebetsgruppe gelesen und hat mich gefragt, ob ich das vortragen würde. Und da habe ich wieder so gemerkt, okay, danke Jesus, dass du mir diese Bühne gibst. Es ist nämlich eine Ehre, dass ich diese Bühne habe, dass ich das vor euch vortragen darf und dass es vielleicht den einen oder anderen anrührt. Es geht darum, dass ich viele Menschen segnen durfte durch Glauben, den Gott mir gegeben hat. Es sind Wunder geschehen und ich wollte nicht bewundert werden. Ich wollte einfach auch zeigen, wie das in mir entsteht, dass ich für andere beten kann. Und davon handelt dieses Gedicht, Glaubensgefühle. Wenn ich sagen könnte oder sagen würde, dass ich glaube oder großen Glauben hätte, dann würde ich unsicher, weil sich für mich der Glaube anfühlt, als wäre er ein Gefühl. Und wenn ich bete und ringe um ein Wunder und um Kraft daran zu glauben, dann fühlt sich meine Gedankengrube angefochten an, voller, sollte es wirklich, wenn aber und warum. Und deswegen entscheide ich mich für das Wissen. Ich entscheide mich auch für Gehorsam, seinen Worten Taten folgen zu lassen und es auszusprechen, was das Wort sagt, sein Wort, denn in ihm ist das Leben. Meine Gefühle sind ständig angegriffen und herausgefordert. Sie sind eigentlich ziemlich schwach, wankelmütig und durchaus entmutigend. Meine Gefühle haben viele Stimmen Und so sage ich zu mir selbst, meine Seele harre doch auf Gott. Das Wissen im Glauben um die Wahrheit, der Gehorsam, der Gott über meine Menschenfurcht stellt, nur das ist es, was ich tue. Und ich denke an Jesus in Gethsemane. Und es tröstet mich so, dass meine Gefühle ihm nicht fremd sind. Ich bin nicht stark und mein Glaube ist klein. Aber meine Sehnsucht, dem Vater nahe zu sein und Gottes Herrlichkeit zu sehen, die ist groß. Und darum verzichte ich inzwischen auf vieles, was mir noch vor einem Jahr wie normal erschien. Inzwischen zieht es mich zu Gott und in seine Nähe, nicht weil ich stark bin, sondern weil ich schwach bin und nur vor ihm knien möchte. Ich möchte, dass er mir seine Krone aufsetzt, denn zum Königskind bin ich berufen, zum Königskind bist auch du berufen. Und das Herz versteht dann, was der Verstand nicht mehr begreifen kann. So groß ist der Herr. Singt mit mir, so groß ist der Herr. Wir preisen ihn. So groß ist der Herr. Größe ist nicht definierbar, aber sie kann Raum in mir einnehmen, im Glauben, im Wissen und auch im Gefühl. Gott segne euch.
Amen. So was finde ich cool, wenn, also da habe ich jetzt gemerkt, Britta hat da wirklich eine Gabe, sie redet da nicht nur von und man hat wirklich gemerkt, okay, die hat was erlebt mit Gott, was, also manchmal merkt man so, okay, da ist irgendwie so ein Stück drin, was ich auch kenne und das ermutigt einen. Also mich hat es gerade voll ermutigt zu hören, so, ah ja, stimmt, manchmal die Gefühle sind einfach so durcheinander, so verwirrt und dann müssen wir uns manchmal drauf stellen, was wahr ist und deswegen erzählen wir Zeug. Danke Gott, dass du sowas tust und danke Britta, dass du mutig warst. Ja, meine liebe Frau möchte euch auch was erzählen. Meine liebe Frau, was hast du mit Gott erlebt?
Hallo. ich habe im letzten Jahr ganz sehr erleben dürfen, wie Gott mich im Alltag herausruft und gebrauchen möchte. Und das möchte ich mit euch teilen. Ein paar von euch haben das schon gehört, so bevor wir hierher gekommen sind, haben wir natürlich nach Arbeitsstellen gesucht und Silas ist dann hier gelandet. Und mich hat Gott ins gerufen, also hier in Braunschweig, als Erzieherin im Anerkennungsjahr. Und er hat das auf ganz viele verschiedene Weise immer wieder bestätigt, dass er mich da haben will. Und ich war eigentlich am Anfang gar nicht so glücklich damit, weil ich wollte eigentlich auch lieber in der Gemeinde arbeiten, weil das einfach so auf meinem Herzen ist, in Jugendliche zu investieren und ja, Jüngerschaft zu leben und Mentoring zu leben. Und ich wollte es am liebsten Vollzeit machen. Und Gott hat aber immer wieder gesagt, nein, dein Platz ist dort. Und er hat das wirklich ganz klar gezeigt. Und irgendwann habe ich gesagt, okay Gott, wenn das so ist, dann sag mir bitte, was du dort mit mir vorhast, weil ich brauche irgendeine Motivation. Und dann ja, habe ich das immer wieder gebetet und Gott hat mir wirklich immer wieder dann auch Antworten darauf gegeben und hat gesagt, ich habe da wirklich was vor, ich will dir was verändern, ich will, dass Jugendliche durch dich dort mich kennenlernen, dass deine Kollegen da mich kennenlernen und dass an einem Ort, der zwar das Label christlich trägt, aber in sich nicht wirklich christlich ist, dass ich dort wieder Raum bekomme. Und ja, das hat mich total motiviert und ich war dann echt gespannt, was Gott so vorhat, gerade bevor ich dann angefangen habe zu arbeiten. Und Gott hat mir direkt von Anfang an auch aufs Herz gelegt, dass ich echt mutig sein soll, ich selbst zu sein auf Arbeit und nicht am Anfang erstmal mich zurückziehe und gucke und irgendwie ja wie so ein Doppelleben anfange, wo ich auf der Arbeit anders bin als in der Gemeinde. Er wollte, dass ich wirklich ich selber bin und dass ich auch mutig von meinem Glauben erzähle und von ihm erzähle und einfach ja auch wachsam bin, so welche Gelegenheiten sich bieten. Und dann habe ich immer wieder dafür gebetet, dass Gott mir zeigt, ja, dass er mir Gelegenheiten gibt und dass er mir auch zeigt, was ich dann sagen soll. Und ich habe dann echt schon direkt am Anfang immer wieder Gelegenheiten bekommen, wenn dann die Frage war, ja, was arbeitet dein Mann so, dann konnte ich halt direkt auf die Gemeinde und darüber erzählen, dass ich halt auch selber dahin gehe und dass mir das sehr wichtig ist. Und dann kam es zu verschiedenen Themen, wo es um Werte ging, und ich konnte wieder auch erzählen, was mir wichtig ist und warum. Und dann habe ich auch gemerkt, dass Gott mir so ja diese Challenge aufs Herz legt, dass ich jetzt nicht immer, aber so wenn es sich anbietet, so wenn Leute sagen, sie haben irgendwo Schmerzen, dass ich dann einfach mal frag, hey, kann ich mal dafür beten? Und das hat mich ganz schön viel Überwindung gekostet, und ich mache das auch weiterhin nicht immer. Manchmal merke ich, mein Herz klopft und Gott sagt, mach's, und ich sage, nein, ich will nicht. Was ist, wenn nichts passiert? Weil die Leute auf Arbeit treffe ich jeden Tag, und wenn, ja, da merke ich, meine Menschenfurcht ist dann doch nochmal ganz schön groß. Aber ich durfte dann wirklich erleben, dass dadurch Türen aufgegangen sind. Also manchmal, also die meisten, ich war total erstaunt, die meisten Leute haben nicht gesagt, nee, bleib mir damit vom Hals, oder die Jugendlichen, sondern die waren so, ja, warum nicht? machen sie halt so. Und ich habe viele Gelegenheiten bekommen, wirklich zu beten, und es ist nicht immer was passiert, aber es ist manchmal was passiert. Und mein Glaube ist gewachsen und mein Mut, dann beim nächsten Mal wieder nachzufragen. Und ja, dann hatte ich eine Situation, wo ein Mädchen Nackenschmerzen hatte, nicht zur Schule gehen konnte, weil sie sich so schlecht gefühlt hat. Und ich wusste, das war eine von denen, die hat ganz andere Werte als ich, und die kann das auch eigentlich gar nicht nachvollziehen, wie ich mein Leben lebe. Und ja, mit Gott kann sie auch nicht so viel anfangen. Und dann hatte ich voll auf dem Herzen, dass ich sie halt frage, ob ich für sie beten kann. Und sie so, ja, was wollen Sie denn da machen? Wie wollen Sie denn das machen? Und dann habe ich halt erklärt, ja, ich würde dir jetzt kurz die Hand auflegen und ich würde einfach kurz beten, dass die Schmerzen jetzt weggehen. Es dauert 3 Sekunden. Und sie so, ja, okay, machen Sie mal. Und dann habe ich das gemacht und sie so, krass, was haben Sie gemacht? Und das ist jetzt ganz weg, und dabei glaube ich doch eigentlich gar nicht an Gott. Und da habe ich gemeint, ja, das macht ja nichts. Und hat das einfach so stehen lassen. Und nach ein paar Tagen kam sie dann auf mich zu und meinte, ich bin mir jetzt irgendwie gar nicht mehr so sicher, ob es nicht vielleicht doch einen Gott gibt. Und plötzlich hatte ich voll die Gelegenheit, mit ihr zu reden. Und sie hat dann auch Fragen gestellt, und wie ich dann da an so einen alten Mann im Himmel glauben kann. Und ich habe dann gemeint, an den glaube ich auch nicht, aber habe ihr dann erzählt, woran ich glaube. Und ja, ich weiß nicht, wie sie damit jetzt weitergegangen ist. Wir haben uns seitdem nicht mehr darüber unterhalten, aber ich, ja, hab gemerkt, Gott gebraucht das, und er steht auch zu seinem Wort. Wenn er sagt, er hat da was vor, dann macht er das auch. Und ja, dann noch eine zweite Geschichte war dann, dass ich war auf einem Wochenendseminar und ich habe mir danach so sehr gewünscht, dass echt was passiert und dass ich noch mehr sehen darf. Und dann hat Gott mir die Gelegenheit geschenkt, dass an dem nächsten Tag 2 Mädels auf mich zugekommen sind und gemeint haben, sie wollen einfach mal reden und sich unterhalten. Und dann haben wir einfach uns eine Weile hingesetzt, miteinander gesprochen, und da kam so ganz nebenbei raus auch, dass ich halt in die Gemeinde gehe. Und dann haben die gemeint, ach wirklich? Und ja, sie würden sich ja eigentlich total wünschen, dass es mal sowas wie einen Bibelkreis geben würde. Und ich war so, boah, was? So wie so innerlich die Kinnlade runtergeklappt. Und ich war so richtig erstaunt wieder, was Gott vorhat und was er da tut. Und dann habe ich gemeint, ja, cool, also wir können das gerne machen. Und meine Chefin war dann auch total begeistert und meinte, ja, du kannst irgendwelche christlichen Projekte machen, das ist gut, wir brauchen das hier. Hat mir voll die Freiheit gegeben, und seitdem, das war Anfang November, darf ich jetzt jede Woche eine Bible Study anbieten. Und ja, es kam jetzt immer so zwischen 2 und 6 Mädels, Teenies, die Lust haben, mehr über die Bibel zu erfahren, und die Lust haben, Fragen zu stellen. Und dann kommen Themen auf wie, was ist die Rolle der Frau und wie hört man eigentlich Gottes Stimme und wie muss man eigentlich die Bibel verstehen und kann man das alles so wörtlich nehmen. Und ja, ich bin total gespannt, was Gott da noch vorhat, und ich habe so Lust, einfach, ich warte auf den Moment, wo ich das Evangelium erzählen darf. Aber ich merke, wie Gott das jetzt schon gebraucht und da Vertrauen wächst. Und ja, ich merke auch, wie abhängig ich von Gott bin. Oft sind dann gerade die Tage, wo die Bible Study stattfinden soll, die Tage, wo ich irgendwie am müdesten bin, am erschöpftesten und keine Lust habe eigentlich mehr. Aber ja, ich merke, dass ich da abhängig von ihm bin und dass er wirken will. Und ich kann euch nur ermutigen, zu fragen, Gott, was hast du vor? Weil das, ich glaube, er hat mit jedem von uns was vor. Egal, wo wir stehen, Schule, auf der Arbeit, zu Hause, in der Nachbarschaft. Ja, fragt diese Frage.
Also als mir diese Story so, ich bekomme die ja bröckchenweise mit, weil wir reden fast täglich. als ich die so nach und nach mitbekommen habe, hat mich das teilweise sogar beschämt. Und ich dachte am Anfang so, oh, ich muss sie jetzt noch so ermutigen, dass sie da jetzt echt dran bleibt und ihr Ding macht und da wirklich ihren Glauben auslebt und so. Und irgendwann dachte ich, okay, sie hat ist einfach viel krasser als ich, weil also ich meine, ich habe jetzt hier einen Job in der Gemeinde, aber ich habe auch schon Zeiten gehabt, wo ich in einem nicht christlichen Umfeld war und ich war bei weitem nicht so mutig wie sie. Aber mich hat's total ermutigt, wenn ich wieder in nicht christlichen Umfeld bin, wirklich Gott zu fragen, was hast du vor? Und ja, wir werden jetzt gleich eine Zeit haben, wo wir das nochmal im Gebet bewegen und vorher möchte ich nochmal euch zeigen, dass es diese Situation auch in der Bibel gibt. Zwei Verse, in Apostelgeschichte 4 sind die. Christoph, ihr könnt auch schon mal nach vorne kommen. Apostelgeschichte 4, Vers 28 und 29. 29 und 30. Da sind jetzt so die ersten Christen und wir bekommen gerade mit, okay, das wird gar nicht so gerne gesehen, dass wir unseren Glauben ausleben, dass wir das Evangelium verkündigen. Die haben also ungefähr die Situation, die schätze ich mal, die allermeisten in diesem Raum hier in ihrer Arbeit haben. Wenn wir unseren Glauben teilen, es stößt immer wieder auf negative Reaktionen. Auf Arbeit oder in der Schule oder wo auch immer. Also es wird nicht so richtig gern gesehen. Und dann beten sie Folgendes und das Gebet finde ich richtig cool. Und jetzt, Herr, sieh ihre Drohungen an. Und verleihe deinen Knechten dein Wort, mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Also was die beten ist nicht, oh Gott, hilf mir irgendwie so einen Lebensstil mit solchen Werten zu leben, dass die Leute automatisch sehen, dass Jesus in uns ist und die dann anfangen nachzufragen. Das ist mit Sicherheit auch ein gerechtfertigtes Gebet. Aber was die beten, und ich finde das sehr mutig und sehr cool, ist, Gott, schenk du uns Freimütigkeit, dass wir trotz dieser Drohungen und trotz dieser Widerstände unseren Glauben mutig ausleben. Und Gott, wir wollen nicht nur, dass du uns befähigst, wir wollen sogar auch noch, dass du Zeichen und Wunder und Heilungen geschehen lässt, dass das, was wir sagen, bestätigt wird. Und jeder, der möchte, darf jetzt gleich zu zweit oder zu dritt zusammengehen und wir nehmen uns so 5 bis 10 Minuten Zeit. Wenn du das nicht möchtest, kannst du auch alleine bleiben. Und wir werden dafür beten. Ihr könnt euch irgendwie ein paar Sekunden austauschen, 30 Sekunden oder so, in was für einer Situation ihr in eurem Alltag seid. Womit verbringt ihr richtig viel Zeit? Und was da die Herausforderung ist. Also was möchtet ihr wirklich, was Gott euch schenkt? Ist es das, was ihr braucht, dass ihr diese Freimütigkeit mehr bekommt? Oder habt ihr die vielleicht schon? Ihr wünscht euch eigentlich, dass Gott uns noch mehr bestätigt durch Zeichen und Wunder? Oder was braucht ihr, damit euer Alltag mehr so aussehen kann, dass die Leute wirklich Jesus in uns sehen. Und das, genau, es funktioniert, glaube ich, in allen Umständen. Es funktioniert sogar bei mir im Gemeindejob. Ich denke, es funktioniert in der Schule, bei der Arbeit, in der Rente. Es funktioniert, also Gott möchte ja überall wirken. Er möchte überall uns freimütig machen. Genau, die Band wird ein bisschen instrumental dazu spielen und wir nehmen uns 5 bis 10 Minuten Zeit zu beten und danach werde ich nochmal zum Abschluss beten. Dann wisst ihr, dass ihr jetzt langsam zur Ruhe kommen dürft. Herr Vater, wir legen uns als Werkzeuge vor dich hin. Wir wollen gebraucht werden von dir, Gott, im Alltag. Wir wollen wir wollen nicht nur selbst immer begossen werden wie eine Blume, sondern wir wollen wirklich auch Frucht bringen. Wir wollen unser Umfeld beglücken dadurch, dass du in uns lebst und aus uns herausströmst als lebendige Quelle. Hilf uns, Jesus. Und ich hatte gerade noch einen prophetischen Eindruck, während wir gebetet haben in unserer Gruppe. Und zwar wurde ich erinnert an ein Bild, was ich mal in einem christlichen Film gesehen habe. Und zwar, dass das Leben ist, also wie unser Herzschlag, dass es mal hoch geht und mal runter. Oder mal runter und mal hoch. Und wir haben immer wieder diese Situation, dass es in unserem Alltag uns extrem schwer fällt, irgendwie unseren Glauben umzusetzen oder dass wir Niederschläge haben. Sie betet mal für Leute und die werden einfach nicht geheilt. Ja, oder wir merken einfach, wir haben keine Freude mehr an dem, was wir tun in unserem Alltag. Es ist normal, dass wir auch mal unten sind. Das ist Leben, okay? Der Herzschlag geht hoch und runter, wenn wir uns so dieses im Krankenhaus dieses Ding anschauen, diesen Graphen, der geht hoch und runter. Das zeigt, dass wir leben. Wir werden aber, wenn wir dranbleiben, immer wieder den Durchbruch sehen, dass es nach oben kommt. Und das ist die Ermutigung. Es ist normal, dass wenn wir unseren Glauben in unserem Alltag ausleben, dass immer wieder Widerstände kommen. Es ist aber auch normal, dass wenn wir dranbleiben, dass wir durchbrechen. Yes, ich möchte euch auch noch was erzählen. Und zwar, ich heiße ja Silas und bin Jugendreferent hier in der Jugend und möchte deswegen auch euch gerne was erzählen, was in der Jugend so passiert ist. Und zwar zwei Zeugnisse, die mich selber sehr, sehr berührt haben und über die ich mich sehr gefreut habe, möchte ich euch erzählen. Das eine ist von Tamara, da vorne sitzt sie sogar. Sie hat mich aber gebeten, dass ich das erzähle. Und zwar, Tamara hatte ungefähr einen Monat lang Rückenschmerzen. Und dann hatten wir Jugend und da war mein Bruder unter anderem da, der ist heute auch da, darfst mal die Hand heben. Genau, er war mit ein paar Freunden da und die haben Zeugnisse erzählt, auch von dem, was Gott getan hat. Und da ging es unter anderem um Heilung und dass Gott durch alle seiner Kinder auch heilen möchte, dass jeder von uns für Menschen beten kann und sie werden geheilt. Und dann hatten wir Kleingruppen, in denen wir noch gebetet haben. Und Tamara war in einer Gruppe mit Patricia, die auch bei uns in der Jugend ist. Und hat halt erzählt, ja, ich habe jetzt seit einem Monat Rückenschmerzen. Und dann hat diejenige, die diese Gruppe geleitet hat, gesagt, okay, wer von euch hat denn noch nie für jemand gebetet, der geheilt wurde? Und dann hat Patricia gesagt, ja, ich. Und dann hat diejenige ja erklärt, wie sie eben beten kann, dass es kein Zauber weg ist, sondern dass sie eben ganz kurz beten kann, dass die Schmerzen einfach verschwinden sollen im Namen von Jesus. Dann hat die Patricia das getan und die Tamara hat gesagt, ja, die Schmerzen sind weg. Das ist richtig so, Tamara, ne? Sehr gut, gut. Und ich habe jetzt vor kurzem mit ihr gesprochen, letzten Sonntag, und da hat sie mir gesagt, ja, die Schmerzen sind jetzt tatsächlich komplett weg. Ich habe keine Schmerzen mehr. Und Patricia, nachdem sie gebetet hat, hat irgendwie gezittert, weil sie es gar nicht fassen konnte, dass Gott durch sie so stark gewirkt hat. Und ja, ich fand das total starke Zeugnis, weil das ist genau mein Herzenswunsch, dass Jugendliche ausgestattet werden dazu, das zu tun, was Jesus getan hat. Ich finde das Zeugnis so stark, dass Patricia sich getraut hat, für Tamara zu beten. Ich finde es so stark, dass Gott heilt, dann auch durch Leute, die wirklich noch nicht viel Erfahrung haben und so. Und er möchte wirklich diese junge Generation zu Jüngern heranziehen. Finde ich total cool. Und ja, das ist ein Applaus wert. Das andere Zeugnis von Toffi, den kennen vielleicht nicht so viele, weil er nicht sehr oft hier ist im Gottesdienst. Er ist auch heute gerade in Brasilien. Ist in die Gemeinde gekommen über die Rangers. Und zwar hat seine Mutter mitbekommen, dass die Rangers gibt und hat dann zu ihm gesagt, hier, da gibt es einen Spielkreis. Zu dem kannst du doch mal freitags hingehen. Toffi dachte, da wird irgendwie Murmelbahn gespielt oder so. Ist aber mal hingegangen. Und dann hat es ihm total gut gefallen. Und irgendwann hat er mitbekommen, ganz viele von den Leuten, die bleiben eben auch dann noch länger in der Gemeinde, weil die Jugend ist eben direkt nach den Rangers und ist dann auch zur Jugend geblieben. Vor kurzem hatten wir jetzt eine Jugendfreizeit, in der es ganz viel darum ging, dass Gott uns möchte, dass wir mit unserem Herzen umkehren zu ihm, dass wir wieder weich werden in unserem Herzen, dass wir alles ablegen, was uns von ihm trennt, dass wir... Ja, dieses Thema war Herzensumkehr. Dass dort, wo wir mit unserem Herzen in die falsche Richtung unterwegs waren, dass wir umkehren und zu ihm zurückkommen. Und Toffi hat es sehr angesprochen und ist mit seinem Herzen umgekehrt und hat sich taufen lassen. Und hat auch die Taufe im Heiligen Geist erlebt. Und jetzt ein Zeugnis, was ich danach gehört habe, war sehr, sehr stark von ihm. Und zwar, er hat sich davor, als Jonna und ich neu in die Jugend kamen, vorgestellt damit, ich bin übrigens ein Menschenhasser. Und ja, weil er verletzt wurde, hat er dazu tendiert, andere Leute auch zu verletzen in seiner Schule. Und jetzt hat er uns erzählt, dass er zu all diesen Leuten hingegangen ist, von denen er sich erinnern konnte, dass er sie verletzt hat. Und er hat sich bei allen entschuldigt. Und hat jetzt erzählt, dass er mit manchen von ihnen jetzt sogar ein bisschen befreundet ist. Genau, also da ist jemand echt mit seinem Herzen umgekehrt. Und er hat so Lust, sich auch in die Jugend einzubringen, damit zu arbeiten. Es ist richtig, richtig cool, wie Gott Herzen verändert. Einfach dadurch, dass wir das Wort predigen, dass der Heilige Geist an den Jugendlichen wirkt. Ja, danke Gott dafür. Eine weitere starke Lebensgeschichte wird die Astrid jetzt mit uns teilen. Was hast du mit Gott erlebt? Ein Buch.
So, wir kommen zur Lesung von meinem neuen Buch. Nein, ich hoffe, ich kann es recht kurz halten. Ja, die meisten kennen mich, ne? Ich wollte erzählen einfach mehrere Wunder, die Gott in meinem Leben getan hat, in unserem Familienleben. Und ich habe das aufgeschrieben, damit ich nichts vergesse. Und ab und zu muss ich, glaube ich, auch ein bisschen ablesen und hier runtergucken. Im Februar diesen Jahres bin ich ins Krankenhaus gekommen, tatsächlich an meinem Geburtstag. Ich hatte vorher ganz dolle Kopfschmerzen, Schwindel und habe gedacht, ich habe mir nur einen Nerv geklemmt oder so. Bin von Arzt zu Arzt und meine Freundin hat mich dann eingepackt, hat gesagt, weißt du was, wir fahren jetzt ins Krankenhaus. Da hast du in 2 Tagen alle Ärzte, die du sehen musst. Und das ist auch so tatsächlich, ne, wenn man sonst 6 Wochen auf einen Arzt warten muss, im Krankenhaus hast du sie alle und weißt eigentlich nach 2 Tagen, was los ist. Kam raus die Diagnose, das war ein Riesenschock. Ich dachte, ich hätte nur einen Nerv geklemmt oder so und die Diagnose war ein Gehirntumor. Und im Kleinhirn und es folgten ganz, ganz viele Tests, CTs, MRTs. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie oft mich in irgendwelche Geräte reingeschoben wurden oder so. Keine Ahnung, wie viele Bluttests, ich weiß es nicht mehr. Und das war natürlich ein Riesenschock. Man denkt erst, das ist jetzt nicht mein Leben. Das kann jetzt einfach nicht sein, weil man damit nicht rechnet. Und ich erinnere mich, dass das war die Zeit, in der auch Kai und ich so alles auf Gottes Altar legen mussten in unserem Leben. Und wir wussten, es ist alles einfach nur noch in Gottes Hand. Wir hatten schon ziemlich viele Tiefen erlebt. Kai ist in den letzten 10 Jahren, glaube ich, 38 Mal operiert worden. Und wir haben alles durch. Wir haben durch Hoffen, das ist das letzte Mal, das passiert nichts mehr. Und Vertrauen auf Gott und dann doch wieder die Hoffnung ist zerstört, weil wieder das Nächste kam und dann wieder Erleichterung, hängen an Gott, wütend sein auf Gott, die Nase voll haben von Gott. Wir sind durch alles durch. Wir kennen das alles. Und es hinterließ bei uns immer so ein bisschen das Gefühl von Gott, wann fängt denn das schöne Leben an? Oder eigentlich bist du uns ja noch was schuldig, Gott. So, das war irgendwie doch immer doch auf unserem Herzen. Und als wir meine Diagnose hatten, wussten wir, dass wir einfach nicht mehr zurückgucken dürfen. Egal was war, wir haben einfach einen Strich gezogen und gesagt, wir gucken die Vergangenheit nicht mehr an. Und wir lassen auch dieses Gefühl nicht mehr aufkommen, dieses Gott, wieso? Wieso hast du das gemacht und wieso hast du es zugelassen eigentlich? Und das war eigentlich das erste große Wunder, was Gott für uns getan hat, war, dass wir das einfach wirklich, wir konnten diesen Strich einfach ziehen. Wir konnten es einfach in der Vergangenheit lassen und diese Gefühle waren weg. Und das war wirklich ein Riesengeschenk von Gott, weil das kann man nicht alleine. Man kann das versuchen, so, ja, ich gucke jetzt mit der Vergangenheit nicht mal an, aber doch irgendwie immer wieder Situationen merkt man, da ist was in deinem Herz und das kann eigentlich nur Gott machen durch Gnade. Und der Grund, warum ich es jetzt auch erwähne und erzähle, ist, weil ich weiß, dass einige von euch hier sind und euch geht es genauso. Es gibt immer noch etwas, was euch beeinflusst, was ihr einfach nicht loslassen könnt und doch euer Denken über Gott nicht 100%ig so sein lassen kann, wie die Bibel uns sagt, wie Gott wirklich ist. Aber ich glaube, dass Gott heute die Gnade hier einfach geben möchte, dass auch du sie den Strich ziehen kannst und es hinter dir lassen kannst. Und du musst dich da nicht anstrengen, du musst ihm das einfach geben und dann möchte das einfach nehmen heute. Das zweite Wunder war, dass mein Test, der gemacht wurde, nachdem die Diagnose kam, dass der Tumor nicht gestreut hatte. Das heißt, in der OP stand nichts im Wege. Ich musste dann 2 Wochen warten. Mein OP-Termin wurde 3-mal verschoben. Das war nicht einfach auszuhalten. Es war gerade Grippewelle und Ärztemangel. Ich habe mir dann gedacht, gut Gott, ich will natürlich, dass das beste Team am Start ist, wenn ich operiert werde. Ich gedulde mich. Es war nicht einfach. Und ich habe mich dann versucht, einfach vorzubereiten. Natürlich wissen sie erst, was sie haben, wenn sie dich aufmachen. Und ich habe dann vor der OP Briefe an Menschen geschrieben, von denen ich dachte, dass ich sie vielleicht geärgert hatte oder mein Verhalten sie geärgert hat in der Vergangenheit. Und habe sie um Vergebung gebeten und habe gesagt, ich will von meiner Seite alles glatt haben. Also ich
bin nicht mutig oder ich wage es nicht, in eine, so eine Situation zu gehen, ohne dass von meiner Seite ich Frieden habe und alles geklärt ist mit jeder Person, die irgendwie was hat. Die Bibel sagt, auch wenn wir wissen, dass jemand etwas gegen uns hat, dass sollen wir gehen und diese Person um Vergebung bitten. Und das habe ich dann gemacht. Vielleicht sitzt hier jemand und ich habe dich vergessen, dann darfst du mich noch ansprechen. Aber ja, ich wollte einfach mein Herz so reinhalten wie möglich. Ich habe gesagt, Gott, ich kann hier nur mit dir durchgehen. Anders geht es überhaupt nicht. Ja, ich bin natürlich, habe nichts mitgekriegt, logischerweise, wo ich auch für gebetet habe, dass die Anästhesisten einen möglichst guten Job machen. Ich habe zu denen gesagt, ihr seid dafür verantwortlich, dass ich nichts mitkriege und ich habe zwei Kinder, ihr seid verantwortlich, dass ich wieder aufwache. Und die haben wirklich einen guten Job gemacht und auf der Intensivstation wachte ich wieder auf und Kai saß neben mir und redete mit mir. Und was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, war, dass ich bereits zwei OPs hinter mir hatte. Es wurde einmal der Tumor entfernt und ich wurde aufs Zimmer, also auf die Intensivstation gefahren, extubiert und ein paar Minuten später wurde ich wieder intubiert und man raste mit mir in meinem Bett einfach nur an Kai vorbei und wir müssen in OP, sie hat Hirnblutung und es musste eine Not-OP laufen. Und das war ziemlich schwer für meine Familie, weil sie überhaupt nicht wussten bis zum nächsten Morgen, was mit mir sein würde. Also am nächsten Morgen wachte ich dann auf und die Ärzte hatten in der Zeit auch nicht sagen können oder konnten nicht sagen, hat das Gehirn Schäden genommen? Ja, nein, es konnte einfach niemand sagen. Bei Gehirn-OPs sagen sie einfach nur, wir wissen es nicht, weil sie es einfach nicht wissen. Und ja, das dritte Wunder von Gott war eigentlich, dass ja, ich wachte auf, ich konnte sprechen, meine Bewegungen waren da, die Nerven funktionierten, es war alles da. Und das war wirklich ein Wunder von Gott. Und der Tumor wurde dann eingeschickt und untersucht und es sollte erst eine Woche dauern und sie dachten eigentlich, sie finden was ganz Harmloses und es war angesetzt, dass es eigentlich nur eine Woche dauert und dann habe ich das Ergebnis und bei Unklarheiten sollte das weitergeschickt werden, ein weiteres Labor und sollte da nochmal Unklarheiten sein, geht es nochmal in ein anderes Labor. Und ja, wie das dann so war, das dauerte insgesamt 3 Wochen, weil die Zellen weitergeschickt wurden und nochmal weitergeschickt wurden. Und alles musste intensiveren Tests unterzogen werden. Das Ergebnis war ziemlich niederschmetternd. Statt des von den Ärzten erwarteten gutartigen Tumorgewebes war es ein bösartiger Tumor, Stadium 4, der innerhalb eines Jahres entstanden war. Und noch dazu eine Sorte, mit der sich wirklich kaum jemand auskannte. Es war sehr, sehr selten. Ich glaube, es gibt in Deutschland 7 Leute, die das Gleiche hatten. Und es gab auch keine Erfahrungswerte dazu, jedenfalls nicht bei Erwachsenen. Und ich erinnere mich, dass das wirklich der schrecklichste Tag war. Und ich weiß noch, an dem Tag kamen ganz viele aus der Gemeinde ins Krankenhaus zu mir und wir sind in den Andachtsraum gegangen und die haben wirklich für mich gebetet. Also, weiß ich nicht, 1 Stunde, 2 Stunden, voll Power. Ja, und ich bin total dankbar dafür, auch für die Leute, die nicht da waren, gebetet haben, weil das macht so einen Unterschied. Und ja, es war irgendwie der Moment, wo ich irgendwie alles auf den Altar legen musste. Man weiß, man kommt nackt und bloß auf diese Erde und man würde auch so, genauso wieder gehen. Und es gibt nichts, was man festhalten kann, was man mitnehmen kann. Man kann nichts mehr kontrollieren und man hat keine Entscheidungsmöglichkeiten mehr. Es ist alles genommen. Und es bleibt nur noch eins und das ist die Hoffnung auf Gott. Das ist das Einzige, was man festhalten kann. Und zum Ende dieser Gebetszeit hatte Kai dann zu mir gesagt, ja, er hat Frieden, dass alles gut wird. Und ich persönlich hatte 2 Fragen an Gott. Meine erste Frage an Gott war, ist das das Ende? Und meine zweite Frage war, endet es so? Weil mit der ersten Frage, die ist schon schrecklich genug, aber niemand will so enden. Also will man nicht. Und auf der Suche nach einer Antwort bin ich halt in mich gegangen und habe halt in meinem Herzen geforscht und habe auch in meinem Geist geforscht, und um eine Antwort zu bekommen. Und dann habe ich festgestellt, also ich glaube, dass jeder Mensch wirklich ein geistliches Erbe hat und dass es total wichtig ist, dass es auf dieser Erde deponiert wird. Das ist, was Gott dir persönlich gegeben hat. Das hat er keinem anderen gegeben. Und es ist wichtig, dass du das weitergibst, dass du Menschen damit beeinflusst, was du hast. Was du hast, ist wichtig. Und ich habe so gemerkt, da ist so ein geistliches Erbe in mir und das ist noch nicht alles hier deponiert auf dieser Welt. Das ist noch nicht, ich habe noch nicht alles rausgegeben, was Gott in mich reingesteckt hat. Da habe ich gedacht, nein, das kann nicht das Ende sein, weil mein Auftrag ist nicht zu Ende. Und ja, genau. Und in einer Nacht wusste ich, dass ich die Nacht komplett durchbeten musste. Und ich redete laut mit Gott und habe laut gebetet und es war mir egal, ob meine Zimmernachbarn mich hören. Das ist dir egal, wenn es um dein Leben geht. Es interessiert dich einfach nicht mehr. Und ich betete und betete und habe Gott an alles erinnert, was er mir gesagt hat, an meine Verheißung, an meine Familie. Ich habe gesagt, Gott, das kann nicht das Ende sein. Das geht einfach nicht. Und ja, das war so mein eigenes persönliches Gethsemane. Ich habe mich immer gefragt, wo steht das jetzt in der Bibel? So alles, was wir erleben und so. Und dann habe ich gesagt, ja, Gethsemane ist vielleicht die Antwort gewesen. Und ich meine, ich wollte Jesus schon überall folgen. Ich wusste nicht, dass das auf dem Stundenplan stand. Aber es war total unreal und kam mir unwirklich vor. Und jeden Morgen, war in meinem Krankenzimmer mit zwei Bettnachbarinnen und jeden Morgen habe ich laut Psalm 91 und Psalm 139 gelesen. Und ich habe meinen Zimmernachbarn gesagt, so, ich werde diese Psalmen jetzt hier laut lesen, ich werde die laut proklamieren. Wenn Sie das nicht möchten, das nicht hören möchten, dann setzen Sie sich bitte Ihre Kopfhörer auf. Aber ich mache das jetzt. Ich hätte das früher nie gemacht. Ich bin wirklich so erzogen, immer so benehmen, dass man niemanden stört und so. Und habe ich gesagt, das interessiert mich nicht mehr. Es geht um mein Leben. So, was habe ich jetzt zu verlieren? So. Und die eine hat dann so rumgegrummelt, hat ihre Kopfhörer aufgesetzt und so. Und die andere so, oh nein, nein, lies nur, das ist immer so schön und so, ne? Und die andere fragte mich dann, sind Sie Pastorin? Und ich so, nein. Naja, aber so war das. Und dann hat Gott zu meinem Herzen gesprochen, hat gesagt, Astrid, alles wird gut. Alles wird gut. Und ich hatte immer das Gefühl, als wenn ich so einen Stier bei den Hörnern packen muss. Und ich musste in seine Augen gucken und das war wirklich ein angsteinflößender Moment. Es war der Moment, wo ich am allermeisten herausgefordert wurde in meinem ganzen bisherigen Leben. Und dann hat es mich auch noch an einen geistlichen Ort geführt, an den ich selber eigentlich gar nicht wollte. Und zwar die Frage, ist es wirklich wahr, was in deinem Wort steht? Ich meine, ich glaube, jeder hier würde es mit Ja beantworten, einfach so. Oder wenn wir Leute hören, die sagen, ja, der und der wird geheilt und so, dann freut sich unser Herz und wir denken, ja, genau, das ist Gott. Aber dann hat es mich betroffen und in einer sehr herausfordernden Art und Weise. Und dann habe ich gesagt, Gott, ist das wirklich wahr? Ist das wirklich wahr? Und ich glaube, wenn die Antwort nein gewesen wäre, ich hätte Gott jetzt nicht verlassen deswegen oder so. Aber ich wäre enttäuscht gewesen. Sind es nur Geschichten oder ist es die Wahrheit? Blinde sehen, Lahme gehen, Tote stehen auf, ist es wahr? Und ich bin dabei, Gottes Wort auch zu studieren über Heilung. Und das macht mich so froh, weil ich sehe, Jesus hat wirklich jeden geheilt. Jesus hat jeden geheilt, der zu ihm kam. Das fand ich echt cool. Und ich hatte damals aber noch Angst, was ich als Antwort auf meine Frage finden würde. Und aber in mir ist dann dieser Entschluss gereift, so, ja, es muss da wahr sein. Also ich meine, ganz oder gar nicht. Ganz oder gar nicht. Und dann ist in mir der Entschluss gewachsen, dass ich gesagt habe, ja, ich gewinne diesen Kampf, weil Gott mit mir ist. Und nicht ich gehe in die Knie, sondern der Stier, den ich bei den Hörnern gefasst habe. Ja. Ich überziehe, glaube ich, die Zeit ein bisschen. Ne? Ja. Ja, und gleichzeitig kam auch so eine Furchtlosigkeit auf mich. Weil wenn Gott für mich ist, wenn er für dich ist, wer kann gegen dich sein? Der Tod ist besiegt, Krankheit ist besiegt, der Teufel ist besiegt, sind besiegt. Und ich weiß, dass es vielleicht einigen schwerfällt, auch das zu glauben, weil einige haben Verluste erlitten und haben gesagt, ja, aber ich habe das und das erfahren und das und das ist mir passiert. Und ich möchte einfach nur sagen, das ist mir auch passiert. Ich habe auch verloren. Also es gab auch eine Situation in meinem Leben, in der ich verloren habe. Und ich weiß noch, dass ich bei dieser Person im Totenbett stand und diese Person ist an Krebs verstorben. Und ich war traurig, aber ich war auch so wütend. Und ich habe mir vorgenommen, ich werde meine Hände auf krebskranke Menschen legen und sie werden gesund werden. Und das hatte ich mir vorgenommen. Aber ich war in der Vergangenheit trotzdem irgendwie nie mutig genug, weil ich immer dachte, na, was ist, wenn nichts passiert und so. Ne? Das ist irgendwie so straight und direkt zu beten. Und ich hatte Angst, es könnte nichts passieren. Und diese Angst habe ich nicht mehr, beziehungsweise ich will sie nicht mehr zulassen. Das kann man, ist vielleicht eher so. Und im Krankenhaus war vor ein paar Tagen eine Frau auf meinem Zimmer, die hatte Brustkrebs gehabt und da wurden schon beide Brüste abgenommen. Das war ein Jahr zuvor. Und jetzt haben sie einen Tumor, hatten sie einen Tumor in ihrem Kopf gefunden. Und sie sollte einen CT haben, der rausfindet, ob der Krebs gestreut hat. Und ich habe zu ihr gesprochen, ich habe zu ihr gesagt, du hast Angst, nicht wahr? Und hat sie gesagt, ja, ich habe große Angst. Da habe ich gesagt, komm her, ich bete für dich. Und dann ist sie gekommen, ich habe für sie gebetet. Und ich habe gebetet, dass Jesus Frieden kommt in seine Gegenwart. Aber ich habe auch ganz straight gebetet, was ich mir vorher nicht getraut hätte, gesagt, dass sie ein sauberes CT haben wird. Ein negatives CT ohne irgendwelche Anzeichen. Und sie wurde dann abgeholt, hatte ihre Untersuchung. Und zwei Tage später erhält sie das Ergebnis. Und der CT war negativ, es war keine Streuung, es war nichts zu sehen. Und ich nur so, yes! Und sie nur so, sie war total geschockt, sie konnte es einfach überhaupt nicht glauben. Und ja, das fand ich irgendwie total cool. Ich gesagt, genau, so, das ist diese Kühnheit, die irgendwie auch erwachsen ist aus diesem schrecklichen Erlebnis. Aber die wir auch alle haben können. Also man muss nicht durch so ein schreckliches Erlebnis gehen, ne? Also man kann die Kühnheit auch so haben. Und ja, ich erzähle euch das, weil ich glaube einfach, nur wenn man mal verloren hat, heißt es nicht, dass man aufhören sollte zu gewinnen. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht. Andreas, magst du das mal einblenden? Das hat mir jemand geschickt. Und ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, da ist eine Königin drauf, eine Prinzessin mit einer Krone. Und übersetzt heißt es, sie erinnerte sich daran, wer sie war und das Spiel nahm einen anderen Verlauf. Und das fand ich total cool, weil ich gemerkt habe, es hat so viel mit Identität zu tun und mit Autorität und bis wir wissen, wer wir sind und was uns zur Verfügung steht und alles im Himmel steht uns zur Verfügung. Und dann habe ich das Bild gesehen und habe ich gedacht, nee, das ist eigentlich nicht für mich, das ist für euch, das ist für die Gemeinde. Wenn wir uns wieder erinnern, wer wir sind, dann wird sich das Leben ändern und dann wird das ganze Spiel des Lebens sozusagen einen anderen Verlauf nehmen. Und ja, ich glaube, da ist so viel mehr Autorität drin, wie wir denken und es hat so viel zu tun mit Identität, wer denken wir, dass wir sind. Und es gibt die Geschichte von Jesus, wo die Griechin zu ihm kommt und sagt, ja, heile meine Tochter. Und Jesus sagt, ja, ich bin aber nicht zu dir gesandt, ich bin zu den Kindern Israels gesandt. Und sie sagt, ja, aber selbst die Hunde unter dem Tisch fressen die Brotkrumen, die runterfallen. Und sie sagt, dein Glaube ist groß und deine Tochter ist frei und hat die Tochter geheilt. Und ich glaube, wir sind nicht die Hunde unter dem Tisch, auf keinen Fall. Jesus hat uns an den Tisch gerufen, mit ihm zu sitzen. Und ich glaube, das ist wirklich auch etwas Neues, wo Gott uns so reinbringen will. So, ich muss mal aufhören. Zurück zu meiner Geschichte. Ja, also ich wurde jetzt mehrmals getestet natürlich. Ne? Die Testergebnisse waren bisher immer negativ und ich bin Gott einfach mega dankbar. Und ich möchte an dieser Stelle einfach nur mal alle Ehre Gott geben, denn Gott hat mich geheilt. Und oft will Angst wieder zurückkommen und gerade wenn die nächsten Tests kommen, dann kriege ich die Angst wieder. Versuch wieder einmal hochzukriechen und ich erinnere mich immer wieder daran, nein, was hat Gott gesagt? Gott hat mich geheilt und das halte ich fest. Und ich bin immer noch ein Sensibelchen, wenn es darum geht, mich in MRT zu stecken und dann Blut abzunehmen. Allein dafür brauche ich schon massiv Gebet, weil ich kann das überhaupt nicht ab, sowas. Ich habe auch noch ein paar Hürden zu meistern. Also es gibt ja immer diese 2-Jahres-Hürde, 5-Jahres-Hürde und so weiter. Es kostet mich natürlich viel, weil ich immer wieder getestet werde, was einerseits gut ist, aber was bedeutet auch, dass ich immer wieder diesen Glauben festhalten muss und es mir einfach gar nicht erlauben kann, so das irgendwie salopp zu sehen oder so. Mein nächster MRT ist im Januar und ihr dürft wieder ganz fleißig für mich beten. Aber ja, ich möchte Gott einfach nur die Ehre geben. Ne? Also es war der totale Albtraum, aber heute sitze ich hier und es ist jetzt 10 Monate her. Also es ist eigentlich verrückt, also nicht verrückt, verrückt in das Reich Gottes, aber Gott ist einfach so toll und hat sein Versprechen wahrgemacht. Und nehmt das einfach mit, was dein Herz berührt hat in diesen Sachen so. Und lass das los, wenn irgendwas dich hindert, vollkommen daran zu glauben, weil du irgendeine Erfahrung gemacht hast. Lass es hinter dir. Gott gibt dir einfach die Gnade dazu. Ja, ich glaube, jetzt bin ich fertig. Amen.
Bleib mal kurz hier. Mich würde interessieren, was du kurz und knapp auf die Frage antwortest, was mache ich, wenn Heilung ausbleibt? Also wenn ich immer wieder für Leute bete und sie werden nicht geheilt, wenn immer wieder für mich gebetet wird und ich werde nicht geheilt, was macht man?
Nicht aufgeben.
Yes. Und das wollen wir jetzt tun. Die Band kann jetzt nach vorne kommen. Astrid, du kannst hier bleiben. Du kannst hier bleiben. Die Band darf nach vorne kommen. Wir werden ein Lobpreislied singen und währenddessen wird Heilungsgebet angeboten. Und es ist so, dass Krankheit ist so verschieden. Also manche Dinge haben wir von Geburt an. Zum Beispiel, ja, seit meiner Geburt konnte ich auf meinem linken Ohr nicht hören. Man denkt manchmal an solche Dinge gar nicht, wenn Heilungsgebet angeboten wird. Es kann alles sein. Es kann sein, dass du morgen oder jetzt gerade in diesem Moment mit Kopfschmerzen aufgewacht bist oder sie jetzt gerade hast. Es kann sein, dass du was sehr lange schon hast. Es kann sein, dass du irgendwie immer mal wieder einen Tinnitus hast oder was weiß ich. Wir wollen für alle Dinge jetzt Heilungsgebet anbieten. Keiner muss. Wir werden es auch nicht so machen wie eben in kleinen Gruppen und jeder sagt mal was, was er hat, sondern es werden gleich Personen am Rand stehen. Und zwar meine Familie ist heute auch da und ich dachte, sie, wenn sie da ist, darf sie euch auch segnen. Mein Papa, meine Mama, mein Bruder und meine Frau sind da und die Astrid und ich werden auch Heilungsgebet anbieten. Wir alle haben damit schon ein bisschen Erfahrung und das heißt, genau, ihr dürft dann zu uns kommen. Wir stehen hier am Rand, hier bei den Türen so, an Rand von Raum. Und wer Heilungsgebet möchte, egal was du hast, du darfst zu uns kommen. Wir werden ganz kurz für dich beten und werden dich direkt fragen, sofern du das checken kannst, ob es besser ist. Und wenn nicht, bieten wir dir an, nochmal zu beten. Und du kannst jederzeit sagen, dass du nicht mehr möchtest. Und dann kannst du dich wieder hinsetzen. Und genau, wir möchten wirklich Heilung sehen. Ich glaube, Gott möchte jetzt in den nächsten Minuten wirklich Menschen befreien von Dingen, die sie lange gequält haben, die sie vielleicht auch kurz gequält haben. Und Gott wird jetzt Wunder tun. Und jeder, der nichts hat oder der auch gerade das einfach sich nicht drauf einlassen kann, auf Heilungsgebet, der darf einfach worshipen, Gott anbeten. Gibt's jemand, der jetzt schon Zeugnis geben kann von dem, was Gott gerade getan hat? Irgendwas, was jetzt schon feststellbar ist? Okay. Schade. Okay, dann haben wir allerdings noch ein letztes Zeugnis zum Abschluss vom Dieter. Die gerade noch beten dürfen, ruhig noch weiter beten, wenn sie möchten. Dieter, was hat Gott in deinem Leben getan?
Viel, viel, viel. Ja, ich möchte euch ermutigen, es gibt mehr, als wir denken. Viel, viel mehr. Gottes Liebe sprengt alle Ketten. Gottes Liebe sprengt alle Ketten. Ich bin ja nun schon 48 Jahre im Glauben, aber es hört niemals auf. Man wächst, wenn man das möchte. Und ich habe Gott immer gefragt, warum geschehen so wenig Wunder? Warum erleben wir zu wenig? Und dann die Sprüche haben mich dann so angesprochen und sagen, trachte nach Weisheit und Offenbarung, damit du erkennst, wer du in Jesus bist. Ich habe Jesus viel nach dem Fleisch kennengelernt. Ja, das Fleisch sagt, ja, das stimmt, ist alles wahr. Fleisch sagt das auch. Aber im Herzen, das Wort muss es offenbaren in deinem Leben. Das Wort ist das lebendige Wort, was in dir lebendig werden muss. Und so ist die Gnade ganz neu in meinem Leben lebendig geworden. Weil ich schwankte immer hin und her. Ja, Gesetz, Gnade. Und dann habe ich wieder versagt. Und dann, ja, bin ich würdig? Kann ich überhaupt geheilt werden? Ich fahre immer hin und her. Und der Teufel tut dann sein Übriges. Na ja, warte mal, irgendwann wird es geschehen. Nicht irgendwann, es kann jetzt geschehen. Und dann bin ich auf Galater gestoßen. Da sagt der Paulus redet doch nur davon, dass wir befreit sind vom Gesetz. Gott hat mit Abraham einen Bund geschlossen. Alle Verheißungen, aller Segen Abrahams sollte einem gelten, Jesus, der Nachkomme Abrahams. Und er ist der Einzige. Da kam noch das mosaische Gesetz für Israel ist das Gesetz gegeben, für Ungläubige ist das Gesetz gegeben. Aber Jesus ist der Einzige, der das Gesetz erfüllt hat. Er war gehorsam. Er hat unseren Ungehorsam, unsere Sünde hat er getragen. Er hat uns frei gemacht. Als ich das begriff, dass ich ja jetzt in der Gnade lebe, ich brauche nichts mehr leisten, ich kann überhaupt nichts mehr leisten, ich lebe in der Gnade, Halleluja. Der Ehemann des Gesetzes ist für mich gestorben. Jesus lebt jetzt in mir, ich lebe in Jesus, ich habe mich verlobt mit Jesus und ich warte auf die Hochzeit mit Jesus. Und das ist Gnade und Gnade, die Frucht der Gnade ist Gehorsam. Dann wirst du automatisch gehorsam, wenn du mit Jesus lebst. Da bleibt gar nichts anderes übrig. Ich will doch Jesus gar nicht enttäuschen. Mein Bräutigam bereitet mich zu. Ich werde in seiner ganzen Autorität wandeln dürfen. Das fängt ja jetzt erst an. Versteht ihr? Wir brauchen Erkenntnis. Erkenntnis aus dem Wort Gottes. So ist es und so darfst du handeln. Und kein Verkläger der Brüder. Hör nicht auf die Stimmen. Geh mit allen zu Jesus. Und wenn ich versage, wir werden versagen. Wer ist vollkommen? Wir haben es letzten Sonntag gehört. Der werfe den ersten Stein. Jesus hat erst geschrieben, das Gesetz Mose, jawohl, steinigt sie. Und hat dann nochmal geschrieben. Was hat er da geschrieben? Ich bin die Erfüllung des Gesetzes. Und warum? Haben sie dich verurteilt? Nein, ich verurteile dich auch nicht, sagt Jesus. Du bist nicht mehr verurteilt. Alles hat Jesus für dich getan am Kreuz auf Golgatha. Halleluja. Wir dürfen in dieser herrlichen Gnade der Kinder Gottes leben. Mann, lass uns aufstehen, lass uns freuen an dem Herrn. Es hat eine große Zukunft für uns. Und das Zweite, was er mir noch klar gemacht hat, ist das Abendmahl. Ich hatte es immer so in eins genommen. Ja, wir müssen ja dran denken, wir dürfen dran denken, Jesus ist für mich gestorben, ist ja alles klar, er hat alles für mich getan. Das kann man so sagen, aber ist es drin? Und dann steht am Schluss, wer das nicht unterscheidet, wenn wir das nicht unterscheiden, dann, was ist dann? Viele Kranke unter uns und viele etliche sind gestorben. Wer es nicht unterscheidet, da habe ich begriffen, hallo, was bedeutet denn der Leib Jesu? Das ist Jesus, wir sollen sein Fleisch essen. Und in dem Moment, wenn ich das Abendmahl nehme, nehme ich sein Brot, ich esse seine Gesundheit in mich hinein. Ich esse Jesus, so wie es in Johannes steht, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat Anteil an mir. Und dann nehme ich den Kelch und der Kelch ist das Blut Jesu für die Vergebung. Und wenn ich jetzt hingehe, ich will jeden Tag das Abendmahl nehmen, weil ich Gemeinschaft habe. Mit meiner Frau nehmen wir das Abendmahl, jeden Tag. Wir essen jetzt Gesundheit in uns hinein. Halleluja, du in uns, Herr Jesus. Halleluja. Werde wach. Oh, durchtränke alles. Geschwister, ich möchte euch ermutigen, es gibt mehr, es gibt mehr. Ihr seid begnadigt. Jesus hat alles auf sich genommen. Absolut alles, auch wenn du versagst. Geh doch hin. Danke, Jesus, dass du mir vergeben hast. Auch das, was ich jetzt getan habe. Und deine Sünden werden immer weniger. Und manchmal willst du dir, du brauchst nicht mehr. Ist das nicht schön? Ich möchte euch ermutigen, in das neue Jahr auch hineinzugehen und Wunder zu erwarten. Werdet wie die Kinder, dann werdet ihr das Reich Gottes sehen. Halleluja. Danke, Jesus. Amen.
Gut, wir haben wunderbare Dinge gehört die Gott heute getan hat und ich würde da gerne nochmal für danken. Jesus, wir können wirklich einfach nur bewundern, wie schön du bist und all unsere Probleme wollen wir wirklich in dem Licht von dem sehen, was du schon getan hast, wo du dich bewiesen hast, dass du schön bist, dass du treu bist, dass du geduldig mit uns bist, dass du wirklich immer am Schluss Recht behältst, Jesus. Wir danken dir. Und wir wollen dieser Dankbarkeit bleiben und wir wollen wirklich kämpfen dafür, dass wir dieser Dankbarkeit bleiben, dass wir auch in der Gnade bleiben, wie wir gerade von Dieter gehört haben. Wir wollen festhalten an deinen Versprechungen. Hilf uns dabei. Hilf uns dabei, die Dinge, die du uns heute geschenkt hast, die wir erkannt haben, dass wir sie behalten, dass wir sie nicht wieder loslassen. Und ja, ihr dürft aufstehen, ich möchte euch noch segnen. Ja, Vater, ich lade dich ein, dass du die Gemeinde neu erfüllst. Wir geben unsere Herzen neu dir hin und ich segne im Namen von Jesus diese Gemeinde mit Kraft, mit Ausdauer, mit Geduld, mit Durchhaltevermögen, mit Liebe für Jesus, mit all dem, was in Jesus drin ist, dass es auch in uns hineinkommt, in diese Gemeinde. Ich danke dir, Vater, dass du uns mit allem versorgst, was wir brauchen, wenn wir einfach unseren Blick auf dich richten. Und hilf uns dabei, unseren Blick auf dich zu richten, Jesus, allein auf dich. Amen. Einen richtig, richtig schönen Sonntag euch heute noch. Und ihr dürft gerne weiter beten, wenn irgendjemand jetzt in diesem Gottesdienst noch nicht Gebet bekommen hat, sucht euch noch jemand, auch von, also ich oder jemand aus meiner Familie oder irgendjemand anders in der Gemeinde. Gebet soll nicht nur auf die Gottesdienstzeit beschränkt sein.